ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Bonjour aus Barcelonette in den Hochalpen. Wir sind wirklich angekommen. Links und rechts ragen die großen Felsen nach oben und wir freuen uns sehr, dass wir über diese Etappe sprechen können, die wieder spannend war. Wir machen das jeden Tag bei dieser Tour de France. Ihr hört uns natürlich in der ARD Audiothek. Folgt uns da gerne, abonniert uns, empfehlt uns weiter. Dann verpasst ihr natürlich keine Chance. Unser Kameramann Marco reicht uns gerade noch Kuchen rein. Das ist jetzt für dich oder für uns alle, Fabian?
Der ist für dich, glaube ich.
Okay. Das Problem ist beim Sprechen zu essen.
Ja. Oder andersrum, beim Essen zu sprechen. Ja. Wir haben heute ein fantastisches Finale gesehen, finde ich. Also erstmal eine lange Ausreißergruppe vorne mit Georg Zimmermann, den hören wir gleich auch noch. Und dann gab es im Ziel, finde ich, einen der schönsten Momente dieser Tour bisher. Victor Campenaerts ist gerade das erste Mal als erstes über den Zielstrich einer Tour-Etappe gefahren und saß dann auf dem heißen Asphalt und weinte und hatte sein Handy in der Hand und facetimte mit seiner Freundin und ihrem Sohn.
Toll.
Das war wirklich schön. Ganz toller Moment und er hat sich hinterher auch geäußert. Wir hören ihn jetzt mal. Ich übersetze das ein bisschen, weil es ist nicht immer leicht zu verstehen, aber es war ein emotionales Gespräch. Also als ein richtiger Radprofi willst du bei der Tour de France fahren, du willst sie beenden und eine Etappe zu gewinnen, davon träumt jeder. Ich habe davon lange geträumt und nach den Klassikern im Frühjahr hatte ich eine ganz schwere Zeit. Ich bin von meinem Team so ein bisschen ignoriert worden, das war sehr schwer. Ich war dann in einem langen Höhentrainingslager, aber meine Frau, also meine Freundin war immer da. Sie hat mich jeden Tag unterstützt und das hochschwanger. Und ich habe darüber nachgedacht, meinen Trainingsplan zu beenden. Aber ich habe dann meine Meinung geändert. Ich bin Vater geworden und es war so, als wäre überall nur blauer Himmel.
My girlfriend was there, she supported me every day, highly pregnant. And I was struggling to finish my training schedules, but I changed my mind. I have a bright future now still in cycling. I became a father and
ja, also er ist Vater geworden und dann sagt er, war ich wieder sehr gut auf dem Rad, dann kam ich zur Tour de France mit einem super motivierten Team. Wir haben eine super Atmosphäre im Team. Die Unterstützung von meiner Freundin vor allem war wirklich unglaublich. Sie war immer für mich da. Man muss sich das mal vorstellen. Ich war 9 Wochen in einem Höhentrainingslager. Sie war hochschwanger, hat unseren Sohn zur Welt gebracht. Also sie ist die eigentliche Heldin dieser Geschichte. Und ich bin so dankbar, dass sie das möglich gemacht hat.
She gave birth to our son at the bottom of the climb in Granada. She is the hero in this story. I'm so grateful that she made this possible.
Ich finde das so schön. Also, warte, ich mache euch mal wieder auf hier. Also bei allen Geschichten um die Superhelden und Showdown in den Alpen und so weiter, solche Tagessiege sind einfach immer so die eigentlichen Highlights. So, ne?
Die Gänsehaut, die da durchkommt. Ne? Und das ist so diese emotionale Tiefe, was das für einen Radprofi bedeutet, bei einer Tour de France eine Etappe zu gewinnen. Das kommt da jetzt sehr, sehr schön raus. Toll, dass du das rausgefischt hast und übersetzt, weil man kann sich das, glaube ich, nicht vorstellen. Ja, man gewinnt halt dann mal so eine Etappe. Aber Fabi, ich glaube, ne, das ist so das Größte, was geht.
Ja, vor allen Dingen ein Radprofi in seiner Kategorie. Also er ist ein super Radprofi. Ja. Er war extrem gut, ist ein extrem guter Zeitfahrer, hat auch schon eine Giro-Etappe gewonnen, aber er ist jetzt keiner, der Seriensiege einfährt und hat mich sehr stark an das Interview damals auch mit Simon Geschke erinnert, dass er jetzt genau vor 10 Jahren hier hat.
Übrigens, er in der Luftlinie gewonnen. Ungefähr 500 Meter von hier, vielleicht 800.
Pralou, ja.
Und Pralou ist es direkt am Hang hier
oben. Eben, deswegen, also ganz, ganz toll. Und ja, er war schon zweimal dran, seine Karriere auch zu beenden. Hatte auch mal ein Jahr, wo er erst im Frühjahr einen Vertrag bekommen hat. Hatte jetzt auch überlegt, aufzuhören. Mhm. Aber ich glaube, in der Situation, er ist 32 jetzt, glaube ich. Ja, er kann auf jeden Fall nochmal 2-3 Jahre dranhängen. Aber wir haben es gehört, wenn man auf dem Level fahren will, muss man auch viel investieren. Oft ins Höhentrainingslager gehen. Wäre heute in Anführungsstrichen nur Zweiter oder Dritter geworden, hätte ihn keiner gefragt, ob er 8-9 Wochen im Höhentrainingslager war und was seine Frau da alles durchgemacht hat mit ihm. Also so nah sind die Sachen auch beieinander.
Aber du, dein Favorit war ja Kwiatkowski für den Schluss. Die Dreiergruppe war ja am Schluss vorn und da hast du gesagt Kwiatkowski.
Ja, der hat mir auf jeden Fall die größere Erfahrung, hat schon die größeren Rennen gewonnen, gerade in so einem Dreiersprint hätte ich ihn da vorne gesehen. Hat dann auch einen Fehler meines Erachtens begangen. Es war zwar von vorne gefahren, hat sich dann immer umgeguckt und war dann bei 150 Meter und da muss man, wenn man
eigentlich durchziehen, ne?
Ja, wenn man das Tempo so verzögert, dann muss man mit einem kleineren Gang antreten und dann gewinnt der, der als erstes antritt. Und das haben wir ja gesehen. Also der als erstes hat Kampanats angetreten und da saß er, hatte kurz angezuckt, hat sich dann hingesetzt und dann hat Kampanats durchgezogen. Da hätte er auch einfach weiter treten müssen. Aber gut, ich meine, der ist jetzt auch schon 34, ist vielleicht jetzt auch nicht mehr ganz so spritzig gewesen, ganz zum Schluss. Hat er auch die Attacke lanciert, hat vielleicht auch vorher ein bisschen mehr gearbeitet.
Er war lange früh alleine im Wind auch, ne?
Dann... Ja, aber nichtsdestotrotz, er hat den Vacher hatte er attackiert bei 800 Meter ungefähr. Dann ist er hat er nachgesetzt und hatte die ganze Zeit diese 10, 15 Meter. Und da hat er sich das hat er clever gemacht. Er war die ganze Zeit im Windschatten, hat es aber nicht direkt zugefahren, weil er Angst hatte, dass Kampanats von hinten kommt. Gut, im Endeffekt, man muss sehen, das ist jetzt die 18. Etappe gewesen und da kann man nicht mehr sagen, im Normalfall wäre der und der schneller. Dann kann es auch mal sein, dass ein Bergfahrer einen Sprinter abhängt. Wenn der Sprinter mausetot ist, dann kann er auch nicht mehr springen. Ja.
Schöne Geschichte in jedem Fall. Es war wieder eine Etappe mit einem sehr hektischen Start, weil alle versucht haben, irgendwie diese Gruppe reinzukommen. Und da würde mich mal interessieren, Fabian, wie behältst du da als Fahrer eigentlich den Überblick? Also ich habe zum Beispiel gesehen, Niklas Ahrens hat es ja auch mehrfach versucht. Es wäre natürlich eigentlich für so eine Fluchtgruppe auch ein super Fahrer als Endsteller, fast schon Sprinter, hätte er wahrscheinlich gute Chancen gehabt, wenn die Gruppe gemeinsam angekommen wäre. Und dann ist aber keiner so richtig mitgekommen. Also wie behält man da in dem Moment den Überblick als Fahrer auch in dem Feld? Mit dem gehe ich mit und mit dem lieber nicht. Oder wenn ich jetzt fahre, dann kommt der auch noch mit, das bringt auch nichts. Also das ist ja eine ganz hektische Phase.
Ja, das ist super hektisch, aber so viele gibt es jetzt nicht mehr, wo man sagen kann, mit denen darf ich jetzt nicht mehr mitfahren. Also das hat man dann ja schon nach 3 Wochen oder 2,5 Wochen raus. Man weiß ganz genau, welche Teams sind gefährlich, welche Fahrer sind gefährlich. Und also gerade wenn es darauf ankommt, in die Gruppe zu gehen, ganz am Anfang, da weiß man natürlich schon immer ganz genau, welche Teams haben jetzt ein Interesse, in die Gruppe zu gehen oder nicht.
Georg Zimmermann war auch lange dabei. Michael, du hast im Ziel mit ihm gesprochen.
Ich finde es an der Zeit, dass man bei der Augsburger Puppenkiste eine Figur Georg Zimmermann erfindet.
Eine, die sich auf dem Rad setzt, immer so hin und her wird.
An den Fäden so. Der kleine Philosoph im Zielraum. Sensationell.
Ja. Ich finde es vor allen Dingen großartig, weil wenn der ein Interview gibt, haben wir jetzt auch ja, diese 4,5 oder 5 Minuten. Weil immer, wenn er nach der Etappe sein Interview geben kann, können wir erstmal aufs Klo gehen eigentlich. Weil wir machen ja noch übertragen ja noch die ganze Zeremonie, und die dauert immer noch eine Dreiviertelstunde länger und wenn wir dann, da sind wir die ganze Zeit live drauf, aber wenn ich sehe, Georg Zimmermann ist am Mikrofon von Michael Antwerpes, kann ich mich erstmal zurücklehnen. Oder
erstmal Leerlauf. Genau. Ja, aber wir hören ihn ja jetzt gleich und will gar nicht so viel vorwegnehmen, aber es ist wirklich, wirklich erstaunlich, selbst nach so einer Etappe, wie ausgeruht er dann wirkt und wie originell der auch immer noch in seinen Antworten ist. Es ist immer so mit so einem Humor, ich weiß gar nicht, ob das immer beabsichtigt ist von ihm, aber es klingt irgendwie immer nett und witzig und zum Schmunzeln. Hier ist er am Mikrofon bei Michael.
Ein harter Fight heute, Georg Zimmermann. Sie haben sich wieder mal fantastisch geschlagen. Woran hat es gelegen, dass dann irgendwann doch der Faden abgerissen ist?
Ja, also mit dem heutigen Rennen hadere ich ein bisschen, weil ich richtig gut drauf war, lang vorne dabei sein konnte und ja, 1-2 Kilometer auf der Kuppe vom letzten Berg sind dann, ja, war dann der entscheidende Moment, wo ich tendenziell einen Ticken zu früh, tendenziell ein bisschen zu viel investiert habe.
Und wie hat sich das dann ausgewirkt? Also wie merkt man das dann, dass auf einmal nichts mehr geht?
Ja, kennt jeder, der schon mal einen Dauerlauf gemacht hat oder schon mal einen Berg hochgefahren ist. Irgendwann ist man einfach platt. Und es ist heute 2-3 Kilometer zu früh eingetreten. So bei 30 Kilometer war ich lang vorne mit dabei, als richtig hartes Tempo gefahren wurde. Und dann ganz knapp vor der entscheidenden Attacke muss ich dann ein bisschen federn lassen. Ja,
schade, aber Sie hatten ja gestern schon gesagt, heute könnte womöglich was gehen. Wann haben Sie gemerkt heute, dass die Beine auch mitmachen?
Ich würde sagen, an dem langen 8-Kilometer-Berg, als Ben Hilly unten rein die Attacke gefahren ist, habe ich gemerkt, dass ich einen guten Rhythmus fahren kann. Und dann habe ich geschaut, dass ich so gut positioniert wie möglich in jede Abfahrt reinkomme. Und nach einer Abfahrt hatten wir eine kleine Lücke. Das wäre ja eine ideale Gruppe gewesen. Aber ja, manchmal braucht man auch ein Quäntchen Glück. Und das war vielleicht heute nicht ganz 100% der Fall. Aber ich kann mir eigentlich wenig Vorwürfe machen. Ich habe meiner Meinung nach ein gutes Rennen gefahren. Und ja, ein paar waren einen Ticken besser und haben verdient gewonnen.
Es war ein super Rennen auf jeden Fall. Und ich meine, man lernt ja aus jedem Rennen wieder und man wird ein kompletterer Radfahrer. Welche Erkenntnis würden Sie heute mitnehmen, abgesehen mal von der Platzierung?
Ja, dafür bin ich schon fast einen Ticken zu alt, um noch viel lernen zu wollen. Jetzt ist langsam, ich bin 26 Jahre alt, jetzt ist langsam der Zeitpunkt gekommen, wo man die Erfolge einfahren will und nicht Lehrgeld zahlen möchte.
Gut, Lehrgeld war es, glaube ich, nicht. Ja, dafür waren Sie zu offensiv unterwegs. Aber man merkt, Sie haben noch die Energie, Sie haben die Power. Was geht noch in den letzten 3 Tagen?
Ja, also die nächsten 2 Tage werden eigentlich für 70% des Fahrerfelds mehr eine Radtouristik-Tour als ein richtiges Radrennen. Man muss einfach schauen, dass man irgendwie ins Ziel kommt. Und ja, weil die Leistungsunterschiede sind so groß im modernen Radsport, während Pogacar einen Halbstundenberg mit 7 Watt pro Kilo fahren kann, kann ich so 6 Watt pro Kilo für eine halbe Stunde fahren während der Tour de France. Und ja, von daher kann man sich da nicht viele Illusionen machen und muss halt noch mal ein bisschen das Bergpanorama genießen, die schöne Atmosphäre aufsaugen und ja, dann irgendwann kann man sich schon wieder aufs nächste Jahr freuen.
Ja, erstmal freuen wir uns aber auf morgen und auf Samstag.
Auf die Radtouristen.
Auf die Radtouristen.
Also ich, Michael, also wenn du morgen Sprinter, der so gerade eben noch in die Karenzzeit reingekommen bist, interviewst, nimm nicht das Wort Radtouristik.
Und wie war es so?
Ja, genau.
Ein paar Fotos gemacht unterwegs.
Bisschen genossen, das Panorama.
Ja, war schön,
das
oder? Ja, aber lass uns mal über morgen reden und über die großen Favoriten. Also morgen wahrscheinlich die Königsetappe, mindestens in den Alpen. Wir haben 3 Berge über 2000 Meter hoch. Der mittlere der beiden auf den Bonnet, 23 Kilometer Steigung, 7% im Durchschnitt, wahrscheinlich der schwerste Berg dieser Tour, auf 2800 Metern Höhe. Das ist die höchste asphaltierte Passstraße Frankreichs. Also da kommt eine Menge auf uns zu. Wir hören erstmal Tadej Pogacar, der natürlich in einer komfortablen Situation ist, 3 Minuten 11 Sekunden Vorsprung hat auf Jonas Vingegaard.
I think tomorrow can be the one. I think tomorrow can be Queen Stage of the Tour de France. But yeah, I really like Col de la Bonnette. It's really nice climb and Isola 2000. I've been training there a lot the last month before the tour, so I'm looking forward to race there. I have an advantage of 3 minutes and 11 seconds, so let's keep it that way and let's see tomorrow if we keep that the same gap or.
Ja, also eigentlich mag er den, wie er sagt, diesen 2800er. Mal gucken, wie er dann morgen performt. Und Isola 2000, Schlussanstieg, da hat er viel trainiert. Jetzt hören wir noch Christian Niermann, den sportlichen Leiter von Jonas Vingegaard, und dann sprechen wir mal kurz drüber.
Das werdet ihr morgen sehen. Wir werden sicher probieren, wenn es geht. Wenn Jonas sich gut fühlt morgen und vor allem, wenn wir sehen, dass eine Chance besteht, um Pogacar nochmal in Probleme zu bringen. Die Hoffnung stirbt zuletzt und die nächsten 2 Etappen werden Jonas sehr, sehr gut liegen. Und wie gesagt, wenn Jonas sich gut fühlt, dann werden wir es mit Sicherheit probieren. Aber die Chance ist nicht enorm groß, dass Pogacar nochmal Schwäche zeigt.
Fabian, was passiert morgen?
Ja, sie werden es schwer machen, das glaube ich schon. Das werden sie probieren. Nur müssen sie gucken, ob Vingegaard stark genug ist. Die Mannschaft ist, glaube ich, ziemlich stark, aber er bräuchte natürlich einen noch, der
ganz, ja, am Ende noch
ganz am Ende, also ich sag mal, bei den letzten 3, 4 mitfahren kann. So ein Sepp Kuss, der fehlt ihm definitiv, denn die Mannschaft kann von vorne fahren. Jürgensen ist der Stärkste am Berg, der kann das bis zum Schluss mitfahren oder ist der letzte Mann, sagen wir es mal so. Aber das reicht nicht für ihn. Also er bräuchte einen Sepp Kuss, der nicht nur bis 8 Kilometer vor oder bis 10 Kilometer vor oben fährt, sondern er bräuchte einen, der bis 3 oder 4 von vorne fährt.
Noch ein Thema vielleicht, was morgen entschieden wird. Grünes Trikot. Binyam Girmay gibt noch eine Sprintwertung, glaube ich. Ne?
Und nach 21 Kilometer?
Ja.
Ja, am Samstag gibt es natürlich auch noch mal eine, aber da sind schon zwei Einser-Kategorien, ja, die vorher überfahren werden muss. Also da gehe ich wirklich davon aus, dass kein Sprinter es bis dorthin schafft. Dass dann sind die Punkte vergeben und auch im Ziel und auch im, beim Zeitfahren werden sie keine Punkte holen. Also morgen, die gibt es noch. Da werden sie, glaube ich, auch noch mal drum sprinten. Aber Girmay hatte ja gestern auch gezeigt, wenn es dann noch mal drauf geht, er war sogar schneller als Philipsen, also das glaube ich nicht das Problem sein. Aber gut, wir haben ja noch mal kurz drüber gesprochen, also die werden es probieren morgen, aber wenn sie Pogacar schlagen wollen, muss er einbrechen. Also wenn er einfach seinen Stiefel fährt und vielleicht mal ein bisschen schlechteren Tag hat, das reicht ja jetzt auch nicht für die 3 Minuten 11. Also wenn, müsste er wirklich einen Einbruch erleiden und das sieht jetzt doch nicht so danach aus.
Sieht nicht so danach aus, ne? Glaubst du denn, dass FISMA von Anfang an die Kontrolle übernehmen wird, also auch schon in den ersten beiden Bergen?
Ja, müssen sie.
Um ihn zu isolieren?
Auf jeden Fall, um das Rennen schwer zu machen, müssen sie von Anfang an Gas geben.
Okay. Bin sehr gespannt auf morgen. Ich möchte gerne noch ein Thema kurz anreißen. Wir haben am Sonntag nach der 15. Etappe schon darüber gesprochen, über die Leistungen, die bei dieser Tour doch manche verwundern, nicht nur uns, auch die L'Equipe hat sich jetzt sehr verwundert gezeigt darüber. Und es gibt jetzt ein neues Thema, was aufgekommen ist. Ein US-Cycling-Portal hat das eröffnet, dass es Geräte gibt, die mit Kohlenmonoxid, da kann man messen sozusagen, was der Effekt eines Höhentrainingslagers erbracht hat. Einerseits, andererseits könnte man aber auch damit Kohlenmonoxid einatmen und damit die Leistungsfähigkeit erhöhen. Um das vorwegzunehmen, hat so ein bisschen den Effekt wie EPO beispielsweise. Ist legal, ist nicht verboten. Und ich habe mit Sebastian Krause darüber gesprochen, aus unserer Redaktion, einer der Doping-Experten in der ARD, der vor einigen Jahren dazu schon mal nämlich recherchiert hat.
Servus.
Du hast dich damit sehr intensiv beschäftigt, schon vor einiger Zeit. Worum genau geht's da eigentlich und welchen Effekt hat das?
Es geht um Kohlenmonoxid, das Gas, das ja viele kennen als sehr gefährlich. Also es gibt ja immer wieder Tote durch einen Grill, den man im Wohnzimmer hat stehen lassen.
Kohlenmonoxidvergiftung.
Genau. Aber dieses Gas, das kann tatsächlich auch hilfreich sein für die Leistung, gerade von Radprofis.
Inwiefern?
Und zwar geht es darum, dass man Kohlenmonoxid bewusst einatmen kann, jetzt nicht in den vielen Mengen, die gefährlich sind, sondern in ganz geringen Mengen. Und dieses Kohlenmonoxid blockiert dann Hämoglobin, also die roten Blutkörperchen. Dadurch wird ein Sauerstoffmangel hervorgerufen. Der Körper bekommt dann signalisiert, wow, Sauerstoffmangel, ich muss mehr rote Blutkörperchen selber produzieren. Und das wirkt dann wie ein Höhentrainingslager, weil dadurch der Anteil der roten Blutkörperchen steigt und damit auch die Sauerstofftransportfähigkeit. Dann kann ich quasi mehr Sauerstoff im Körper transportieren und bin deswegen auch besser am Berg zum Beispiel.
Okay, das ist also der gleiche Effekt, den beispielsweise Blutdoping hat. Auch EPO ist letztlich genau dasselbe, ne?
Geht um die roten Blutkörperchen, die den Sauerstoff transportieren. Und wenn man die erhöht durch diese Methode, dann kann man besser sein als andere.
Du hast ja damals schon, also es ist vor 4 Jahren schon gewesen, also das Thema ist gar nicht neu, es kommt jetzt gerade auf bei der Tour, weil eben es diese Berichte gibt, dass die beiden Teams, unter anderem FISMA und UAE, die Geräte benutzen, nach eigener Auskunft nicht um leistungssteigernde Methoden anzuwenden, sondern um eben die Effekte von Höhentrainingslagern messen zu können. Das ist die offizielle Darstellung so, ne? Verstehe ich das richtig?
Genau. Also diese Methode kann man eben auch zur Bestimmung der roten Blutkörperchen verwenden, um zu sehen, wie hat das Höhentrainingslager funktioniert. Also inwiefern sind meine roten Blutkörperchen hochgegangen in den letzten paar Wochen und dann inhaliere ich dieses Gas, ventiliere ein paar Minuten und kann dadurch dann bestimmen, wie hoch die Werte sind.
Das machen sie, aber angeblich machen sie eben nicht, dass jetzt jeder Fahrer da regelmäßig Kohlenmonoxid einatmet, um leistungsfähiger zu werden. Du hast damals schon mit Wissenschaftlern gesprochen und mit einem der Wissenschaftler heute nochmal telefoniert. Was sagt er?
Ja, der war, eigentlich war er nicht überrascht, weil diese Methode zur Bestimmung, die gibt's schon lange, 15 Jahre mit Sicherheit und wurde auch im Radsport auch schon eingesetzt, auch in anderen Sportarten. Die andere Methode, dass man es bewusst verwendet zur Leistungssteigerung, da hat er noch keine Hinweise, dass es tatsächlich benutzt wird. Es gab immer wieder mal Gerüchte, aber auch er hat keine Hinweise, dass zum Beispiel hier die Top-Radteams das verwenden.
Und hat er eine Meinung dazu, würde das was bringen, jetzt hier so kurzfristig bei der Tour das zu machen?
Also insgesamt sagt er, bringt diese Methode viel, vielleicht sogar mehr als Epo-Doping. Mhm. Aber man muss sie wirklich auch wie ein Höhentrainingslager verwenden, also wie ein Trainingslager quasi im Vorfeld der Tour de France zum Beispiel. Also über 2-3 Wochen muss man regelmäßig am Tag dieses Gas inhalieren.
Vorher.
Mhm. Und dann hat man den Effekt, hier während der Tour de France jetzt am Ruhetag zum Beispiel oder sogar am Morgen während der Bergetappe das zu machen, das bringt nichts, hat er gesagt.
Okay, das bringt nichts. Du bist ja einer der Doping-Experten in der ARD. Wie steht beispielsweise die Welt-Anti-Doping-Agentur dazu, die UCI? Was sagen die?
Die haben das auf dem Schirm, definitiv, weil es ja eben diese Studie gab von dem Herrn Professor Walter Schmidt, der Universität Bayreuth, der ist inzwischen in Ruhestand, aber der gilt als sehr renommiert, was Forschungen im Anti-Doping-Bereich angeht. Und deswegen weiß die WADA auch, was läuft, beziehungsweise was gemacht werden kann mit dieser Methode. Bisher ist sie aber nicht verboten und ist auch nicht auf der Beobachtungsliste der WADA. Weil das ist ja die Möglichkeit, wenn die WADA mitbekommt, okay, da gibt's neue Substanzen, neue Methoden, die könnten eventuell eingesetzt werden, dann werden die erstmal auf die Beobachtungsliste gesetzt und dort ist diese Methode nicht.
Okay, also dass Teams, Fahrer, Radprofis natürlich alle Grauzonen ausnutzen, ist erstens klar und zweitens ja auch völlig legitim, also was nicht verboten ist, kann man ja auch machen. Wie bewertest du das, also dass jetzt auch dieses Thema hier bei der Tour gerade so hochkocht und Vingegaard und Pogacar dazu auch offensiv befragt werden und die dazu Stellung nehmen müssen?
Ja, es ist ja klar, dass bei diesen Leistungen viel hinterfragt wird und dass diese Methode, irgendwie ist sie ja an die Öffentlichkeit gekommen, dass die diese Testmethode mit Kohlenmonoxid machen.
Das ist ein Portal aus den USA, hat das jetzt zum Thema gemacht.
Genau. Und das ist natürlich klar, dass das dann gleich diskutiert wird. Ich finde, es ist absolut legitim, diese Bestimmungsmethode oder zum Messen der Blutwerte zu verwenden. Absolut legal, hat ja auch keinen leistungssteigernden Effekt. Aber es zeigt schon, dass diese Teams rein theoretisch auch in der Lage sein könnten, das auch zur Leistungssteigerung zu verwenden. Weil im Endeffekt ist es die gleiche Methode. Man inhaliert Kohlenmonoxid und der Weg ist jetzt nicht weit zwischen Kohlenmonoxid inhalieren, um die Werte zu bestimmen oder es zu machen, um besser zu werden.
Und kann man denn aber das überhaupt, also wenn man jetzt sagt, okay, das verbieten wir, kann man das überhaupt richtig überprüfen dann, wenn der Effekt im Prinzip ähnlich ist wie ein Höhentrainingslager? Also kann man hinterher das feststellen, dass sie eben eine verbotene Methode verwandt haben?
Schwierig. Und das wird auch der Grund sein, warum die WADA defensiv ist noch, was die Methode angeht. Ja, man muss halt wie andere Dopingmethoden auch, wie zum Beispiel Blutdoping, ist auch sehr schwierig nachzuweisen. Also wenn man quasi sich Blutbeutel reinfundieren lässt, da muss man ja quasi in flagranti die Sportler erwischen. Mhm. Und das wäre hier ja das Gleiche. Und dann könnte man ja im Endeffekt auch sagen, ja, wir machen es ja nur zur Testung, zur Bestimmung der Werte. Also sehr, sehr schwierig, das zu detektieren. Deswegen, es könnte jetzt eine Möglichkeit sein, wie Teams die Leistungen ihrer Sportler, ihrer Fahrer verbessern. Aber es ist definitiv sehr schwierig, das zu verbieten, aus meiner Sicht.
Es gibt übrigens, weil du Blutdoping erwähnst, eine neue Doku von der ARD-Doping-Redaktion um Hajo Seppelt, der Material zugespielt worden ist von Undercover-Reportern, die mit versteckten Kameras mit Eufemiano Fuentes gesprochen haben. Also derjenige, der für einen der größten Dopingskandale in der Sportgeschichte verantwortlich ist, unter anderem ja auch mit Jan Ullrich und sich mit Blutdoping sehr gut auskennt, der sagt übrigens, ich mache es nicht mehr, aber ich weiß, dass andere es noch machen und zwar raffinierter als wir damals. Also das Thema wird uns irgendwie weiter begleiten und ich danke dir sehr für diese Einblicke. Das war total spannend, das mal zu erfahren, worum es da eigentlich bei dieser Diskussion gerade geht. Vielen Dank, Sebastian Krause.
Gerne.
Ja, Fabian, ist das die Lösung für unser Problem? Wissen wir jetzt Bescheid?
Nee, ich kann es mir irgendwie kaum vorstellen. Also ich weiß damals, als das, klar, Höhentrainingslager hat man schon immer gemacht und dann kamen ja diese Zelte auf, also diese Höhenzelte, diese Höhenkammern. Und die waren am Anfang auch in Italien sogar verboten. Da hat man auch davon gesprochen und gesagt, ja, das ist ja keine Höhe, das ist ja auch künstlich hervorgerufen, dass man in ein Zelt reingeht und eine Sauerstoffarmut erzeugt. Also das ist ja dasselbe Prinzip im Grunde genommen. Mhm. Da hat die WADA dann irgendwann gesagt, nein, das ist kein Doping, das kann man machen. Ganz fair ist die Methode natürlich auch nicht, weil das kann sich auch nicht jeder leisten, aber ein Höhentrainingslager kann sich auch nicht jeder leisten. Also wenn man da anfängt, ich finde, das Thema, das liegt absolut bei der WADA. Die müssen entscheiden, ob das Doping ist oder nicht. Und dann kann man da weiter drüber sprechen. So wie ich es jetzt verstanden habe, lohnt sich es ja auch nur im Vorfeld was und nicht während des Rennens, weil dann macht es ja keinen Sinn, den Körper noch weiter zu schwächen. Grundsätzlich ist es ja so, dass das Hämatokrit eher runtergeht bei einer längeren Belastung, also bei einer Tour de France. Denn man zerstört die Zellen alle. Man wird immer müder und immer kaputter. Deswegen glaube ich schon, dass EPO damals mehr geholfen hat. Das haben die während der Tour damals genommen und hatten am Ende genauso einen hohen Hämatokritwert, nämlich von 50, wie am Anfang der Tour. Diesen Hämatokritwert von 50 gibt es ja immer noch, also drüber darf der ja auch nicht sein. Da kann man schon nachgucken, denke ich mal, ob der bleibt, ob der höher geht oder runter geht. Also ich weiß damals beim Giro, als ich das Bergtrikot hatte, hatte ich am Ende einen Hämatokrit von 38.
Natürlich ist die Frage berechtigt, wie geht sowas und dass jetzt Erklärungsversuche unternommen werden und auch Vergleiche mit früher. Pantani, neuer Rekord jetzt von Pogacar, aber der Vergleich ist immer schwer von vor 20 Jahren zu heute. Aber was natürlich augenfällig ist, ist der Abstand der drei zu dem Rest. Also Pogacar, Vingegaard und Evenepoel, die fahren ja in einer anderen Liga. Und wie kommt, und die anderen sind ja keine Laufkundschaft. Nee. Die trainieren auch auf professionellstem Niveau und versuchen alles und kommen trotzdem nicht ran. Und da ist halt die Frage, wo ist da nochmal das Geheimnis dieses Erfolgs oder dieser Leistung?
Es ist ein Geheimnis und Geheimnisse haben sie mal an sich, dass sie, dass sie geheim sind. Ja. Wir haben ja schon ausführlich darüber gesprochen, auch viel spekuliert, weil wir auch nicht anderes tun können, aber Fakt ist, alle fragen sich, wie das möglich ist. Und das war jetzt ein neuer Erklärungsansatz. So, und
ja, und wir können da ja gerne nochmal weiter gucken. Ne? Also Wissenschaftler fragen, also die sich damit wirklich auskennen. Ja. Ich meine, wir sind ja alles nur ein Laien irgendwie, wenn überhaupt. Und die dann das mal wirklich langfristig untersuchen und sagen, wie viel kann das denn bringen im Vorfeld bei Natur? Oder wird es doch während der Tour noch genutzt und funktioniert das trotzdem?
Ja. Wie auch immer. Wir werden die Antwort heute nicht mehr bekommen. Wir haben alle noch einen langen, also die meisten von uns dreien, noch einen langen Weg heute Abend.
Zwei Drittel.
Und morgen auch nochmal einen langen Weg. Also jetzt beginnen echt die harten Tage bis zum Finale. Wir ziehen das jetzt durch, aber wir machen jetzt einfach mal Schluss. Danke, dass ihr dabei wart. Liebe Grüße nach Deutschland. Wie gesagt, empfehlt uns gerne weiter, abonniert uns, dann verpasst ihr keine Folge und hört uns morgen wieder in der ARD Audiothek. Fabian, wollt ihr noch was sagen, oder?
Eigentlich wollte ich am Anfang Moin Moritz sagen, jetzt sage ich Tschüss Moritz. Du hast uns nicht vorgestellt. Wir waren nämlich nur heute zu dritt.
Du hast recht.
Stimmt.
Um Gottes Willen. Also, heute mit Fabian Wegmann, unserem ARD-Experten.
Moin Moritz.
Michael Antwerpes.
Hallöchen.
Moritz Kasseletz und hallo und tschüss.
Ciao. Ciao. Ciao.
Tschüss. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.